Fritz.
Podcast. Markus Richter. Trackback.
Mann. Ich weiß gar nicht, was die ganzen Knöpfe hier sollen. Ach, guten Abend. Und damit herzlich willkommen zur Show mit Internet und so, wo es heute um vielfältige Dinge gehen soll, die das Netz in der letzten Woche bewegt haben und die vielleicht auch für euch eine wichtige Rolle spielen könnten. Da wären zum Beispiel die Crypto Wars, so bezeichnet wird die Forderung aktuell von Politikern, generell Verschlüsselung im Netz nur noch so zu gestalten, dass man darauf zugreifen kann. Das heißt, dass sie dann eigentlich nicht mehr wirklich verschlüsselt und geheim ist mit den Sachen, die ihr kommunizieren wollt. Außerdem beschäftigen wir uns damit, was passiert, wenn man der Super Mario-Figur Leben einhaucht, weil Wissenschaftler haben eine künstliche Intelligenz in eine Videospielefigur gestopft und wir wollen wissen, warum sie das gemacht haben. Und es gibt natürlich auch Netzmusik, also die Musik, die unter Creative Commons veröffentlicht wird, das heißt, die ihr euch runterladen könnt und auch weitergeben könnt, wenn ihr so gewisse Dinge beachtet, also zum Beispiel, dass ihr sagt, von wem sie kommt, aber ihr könnt nicht dafür verknackt werden, wenn ihr sie einfach so runterladet. Und wir starten in Frankreich, dort sind Bellevue beheimatet, die basteln dort an ihren Songs, von denen es derzeit erst nur zwei gibt, irgendwas so zwischen Stadionrock und Indie, aber die hören sich schon so gut an, dass wir denken, da sollte mehr kommen. Da kommt auch mehr, im Frühjahr soll die erste EP erscheinen. Wir sind gespannt, verraten euch dann natürlich hier, wenn es soweit ist, und hören bis dahin eine der beiden Kostproben. Gates heißt der Song, den gibt's hier und ihr könnt ihn auch runterladen unter trackback.fritz.de.
You can feel me, kiss me.
Bellevue mit Gates. Das ist Netzmusik, das heißt Musik, die ihr einfach so runterladen könnt. Und den passenden Link dazu findet ihr im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Wenn es um Webvideo geht, dann denkt natürlich alle sofort an YouTube. YouTube zeichnet sich aber dadurch aus, dass dort meistens Videos hochgeladen werden, die schon gedreht sind, die schon fertig sind. Man kann das natürlich auch live machen, live ins Internet streamen, und dafür gibt es auch schon verschiedene Anbieter. Aber es gibt jetzt in Deutschland eine neue Seite, die in der letzten Woche ein bisschen für Furore gesorgt hat, und die heißt Juna und hört sich ungefähr so an.
Hallo, ich bin 12 Jahre alt.
Tja, eine Livestreaming-Videoseite in Deutschland gerade populär werden, und Dennis Kogel hat sich für uns die Seite mal angeschaut und so ein bisschen zusammengefasst, was kann die denn jetzt eigentlich?
Das ist eigentlich so eine ziemlich einfache Livestreaming-Seite. Das heißt also, du meldest dich an mit Facebook, Twitter, Google+, falls das noch irgendjemand nutzt. Dann klickst du auf Go Live und dann nimm dich deine Webcam auf vom Laptop zum Beispiel und machst im Prinzip, was du willst. Also du kannst halt tanzen oder singen oder Sachen erzählen oder einfach mit Zuschauern im Textchat reden. Und die Zuschauer finden euch wie bei Twitter über Hashtags, zum Beispiel so Hashtag Dancing, Hashtag Tim. Und wenn genug Leute den Daumen hoch Button klicken, dann wird euer Livestream auf der Startseite beworben. Und bevor ihr da loslegt, noch so ein kleiner Hinweis: geht unbedingt erstmal in die Einstellungen und ändert die Verknüpfung mit sozialen Netzen, sonst postet YouNow automatisch, wenn ihr live geht, und dann sagt es euer Twitter so: ey, cool, YouNow, ich bin da so toll. Und so: nein, ich probiere das noch nur aus.
Das wäre für mich wirklich der Punkt, wo ich diesen Dienst sofort abschießen würde, denn Dinge, die ungefragt für mich twittern, hasse ich wie die Pest und frage mich, was die Seite sonst noch kann, im Gegensatz zur Konkurrenz.
Also um ehrlich zu sein, ist YouNow so der schrottige Ableger der Konkurrenz auf den ersten Blick. Also es gibt halt Twitch für Videospiel-Livestreaming, auf YouTube könnt ihr so mit Hangout-Video-Chats live machen und die Videos dann auch direkt in den Account speichern, und Ustream ist ein Dienst, der 1000-mal schicker aussieht als YouNow, aber YouNow hat so einen großen Vorteil: es ist halt sau einfach. Ja, also von der Anmeldung zum Livestream braucht ihr so 2 Minuten. Ihr könnt dann Livestreamen per Smartphone-App oder per Webcam und eure Social-Media-Accounts, da könnt ihr auch direkt damit verknüpfen, um so mehr Follower abzugreifen.
Das hört sich für mich trotzdem überhaupt gar nicht überzeugend an. Aber trotzdem, wie gesagt, es wird populärer. In der letzten Woche waren zum Beispiel Deutschgirl und Deutsch beliebteste Hashtags, die da am Start sind. Und wir wollten von jetzt noch wissen, warum genau wird das jetzt irgendwie populär?
Also ich finde, am Inhalt kann es halt nicht unbedingt liegen. Ich habe mich mal durchgesappt und das hört sich alles ungefähr so an.
Ich bin nicht schockt, okay?
Ja, habe ich.
Das heißt, ich fange jetzt quasi mit dem Medi an, dass ich auch wieder abgeben werde. Das ist total wieder schon komisch.
Und dann mache ich ein Video von euch, da kommt ihr alle ins YouTube.
Ja, nee, das sind halt alles Leute, die Quatsch machen oder auch einfach mal vor der Kamera einpennen. Das machen Leute auch. Also der Grund, warum das gerade so abgeht, ist YouTube tatsächlich. Weil populäre YouTuber wie Dougie B, Ape Crime, Simon Desue, die sind seit kurzem auch auf der Plattform und die bringen halt ihre Fans mit. Und der Grund, warum die YouTuber da drauf sind, das ist nicht, das ist halt Geld. Ja, denn wenn ihr populär genug auf YouNow seid, dann könnt ihr auch Partner werden und dann gibt's Kohle. Und wie viel das genau ist, das sagt YouNow nicht, aber so 450 Zuschauer pro Livestream regelmäßig sind so der Richtwert, ab dem ihr damit Geld verdienen könnt.
Ah ja, eine neue Videoplattform, die sich ein bisschen komisch benimmt, aber mit Geld YouTube-Stars anlockt. Ich würde ja vermuten, die Luft ist da bald raus, aber ich bin mit solchen Sachen auch immer sehr skeptisch. Ihr könnt euch gerne selber ein Bild davon machen. Den passenden Link dorthin findet ihr natürlich im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Und wenn ihr schön bei YouNow online seid, schickt uns einen Screenshot. YouTube ist ja legendär für die vielen Videos, die es da gibt, die Musik, die man da hören kann und die unglaublich viele Zeit, die man darauf verbringen kann, aber auch legendär für die Kommentare und die Hater, die da unterwegs sind. Und dieser ganz unangenehme Tonfall im Netz, wenn er in ein negatives Extrem ausfällt, nennt man ihn Cybermobbing. Und dazu gibt es jedes Jahr einen Filmwettbewerb bei YouTube unter der Schirmherrschaft von Jugendministerin Manuela Schwesig. Und da sind in dieser Woche die Ergebnisse vorgestellt worden. 2,1 Millionen Views für die Videos zur Aktion gegen Cybermobbing, die heißt 361 Grad Respekt, gab es insgesamt. Den Link zu den Videos findet ihr auch im Blog unter trackback.fritz.de. Und da waren natürlich auch die großen YouTuber mit dabei, die holen sich da immer so 2, 3 Leute, die das damit unterstützen sollen. Unter anderem Lifestyle-Expertin Darum, die auch mit am Start war und sich mit einem eigenen Video an der Aktion beteiligt hat.
Na, ich habe dieses Thema halt angesprochen und da auf die Aktion drauf aufmerksam gemacht, und ich habe mit gutem Feedback gerechnet. Das Feedback war aber tatsächlich noch besser, als ich dachte, was wiederum erschreckend ist, weil so viele Leute gesagt haben: ja, ich habe das Problem. Und das erschrickt einen natürlich auch, wenn man sieht, okay, es ist nicht nur vereinzelt, es tritt echt oft auf und es ist natürlich immer eine Frage der Wahrnehmung, inwiefern du sagst, ja, das ist Mobbing oder nee, das ist nur ein bisschen Hänselei und so, das ist schwierig zu unterscheiden. Aber die Aufmerksamkeit, die dadurch generiert wurde, das war für mich eine ganz tolle Sache.
Also für die Aktion hat sie hinterher noch berichtet, das hat sie gerade hier verloren gegangen. Und auf der Veranstaltung war unsere Kollegin Theresa Sickert, die hat auch Marie Meinberg getroffen und die hat in einem sehr schönen, man kann fast schon sagen, Rant zusammengefasst, wie man das eigentlich macht, wenn man solchen Leuten begegnet auf YouTube oder anderswo im Netz, die einen irgendwie belästigen, beleidigen oder halt Dinge sagen, die einem nicht so ganz gefallen, und hat dabei sogar noch sozusagen Unterscheidungen gemacht, die, wie ich finde, ganz hilfreich sind. Wir hören uns das jetzt mal an. Marie Meinberg über Trolle und Cybermobbing im Netz.
So, also ganz allgemein ist es so, dass ich immer so ein bisschen unterscheiden will gerne. Es gibt ja nicht eine pauschale Masse an Hatern, sondern es gibt da ja eine Differenzierung. Also es gibt so die, die einfach nur sehr scharf kritisieren, inhaltlich. Und ich finde, dass es total wichtig ist, dass man die nicht mit der Masse an Hatern in einen Topf wirft, weil es total geil ist, dass wir eine total offene Diskussionsplattform haben. Und ich finde es total wichtig, sich das auch anzuhören und auch, wenn es mal wehtut, weil man vielleicht mit sehr viel Leidenschaft und Liebe an einem Projekt gearbeitet hat, auch mal zu akzeptieren, dass es da vielleicht auch Dinge gibt, die noch besser gehen können oder die vielleicht jemand ganz, ganz anders sieht als man selbst. Und das ist auch cool, finde ich, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist doch schon mal das eine. So. Und dann gibt es so zwei Kategorien von Hatern, finde ich. Die einen sind die, die einfach nur sich an sehr krassen Oberflächlichkeiten aufhängen und deinen zu dick, zu groß, zu dünn, zu was auch immer finden. Und dann gibt's die, die einfach völlig ohne, also noch nicht mal diesen Bezug zu einem herstellen und einfach nur aufzählen, mit wie vielen Tieren meine Mutter geschlafen hat, um mich zu zeugen und wie auch immer. Und da muss man so ein bisschen, finde ich, nochmal unterscheiden. So. Auf diese Menschen, die mit meiner Mutter anfangen oder mit sonst irgendwas, muss man wirklich, also gehe ich nicht ein und ich rate auch jedem anderen da überhaupt nichts mit zu tun, außer es vielleicht zu löschen, weil es einfach nur nervt. So. Und bei den anderen, glaube ich, kann man schon noch jetzt was verändern, in dem Sinne, dass man sagt, ey, worum geht's hier eigentlich gerade? Also wollen wir wirklich eine Oberflächlichkeit hier haben? Was haben wir für Schönheitsideale? Was haben wir für einen Kommunikationsstil miteinander? Das, ich glaube, da kann man quasi noch irgendwas ändern. Bei den klassischen Hatern ist das totaler Quatsch. Also das ist so, da sag ich einfach, ey, wenn du Admin bist von irgendwas, dann lösch das einfach. Weil das macht so die Stimmung für alle kaputt. Das ist so, wie wenn ich über Stunden und Stunden in der Küche stehe und für Freunde koche und Jazz auflege und Kerzen anmache und wir kommen alle zusammen zum Essen und während im Essen steht einer auf, zieht die Hose runter und kackt in die Ecke. Das ist einfach scheiße. So, das stinkt, das macht für niemanden mehr Spaß. Und im normalen Leben würden wir alle drüber lachen und sagen, was wird? Und es überhaupt nicht auf uns beziehen, sondern es wäre für alle am Tisch klar, der Typ ist halt ein Depp. So. Und genauso muss man halt genau mit solchen Megatrolls umgehen. Das sind einfach Deppen, die in die Ecke kacken.
Die YouTuberin Marie Meinberg findet deutliche Worte und erklärt in gut 2,5 Minuten alles, was man zum Thema Hater im Internet wissen muss. Falls ihr es nochmal hören wollt, könnt ihr es nachher im Podcast tun. Und falls ihr ihre Videos sehen wollt, unter trackback.fritz.de gibt's den passenden Link. Ja, wenn sich dieser Musik ein Typ mit einer roten Mütze und einem lustigen Schnauzer über den Bildschirm bewegt, dann ist allen klar, Super Mario wird gespielt. Aber das Video, das in dieser Woche erschien, da war das ein bisschen anders. Da hüpfte auch diese Figur über den Bildschirm, sammelte Münzen ein, aber niemand steuerte sie, sondern, so war die Schlagzeile, da drin versteckte sich eine künstliche Intelligenz. Dahinter steckt der Lehrstuhl für kognitive Modelle der Universität Tübingen. Die haben dieses Video entwickelt, beziehungsweise die Software, die dahinter steckt, die den Super Mario dort lenkt und zum Leben erweckt und das Video dann gemacht haben. Professor Martin Bunz ist da der Chef und mit dem habe ich telefoniert und wollte von ihm oder geskypt und wollte von ihm wissen, was dahinter steckt. Auf Heise, dieser Newsseite, da stand, Videospielheld Super Mario handelt eigenständig und hat Gefühle. Das klingt ja wirklich wie so eine Art Frankenstein als Videospielemonster. Ich wollte von Martin Bunz wissen, was steckt denn jetzt genau dahinter? Was passiert da?
Ja, die Mario-Figur hat in dem Sinne Gefühle, dass wir ihr interne Zustände mitgeben, die also hoch oder tief sein können und manipulierbar sind auf verschiedene Arten und Weisen. Und so zum Beispiel ist eben Mario hat einen internen Hungerzustand und wenn der eben in den Keller geht, dann wird Mario immer hungriger und sucht immer aktiver nach Münzen in seiner Welt. dem Sinne hat er also Gefühle.
Man könnte ja aber auch, wenn man diesen Mechanismus anders übersetzt, sagen, okay, wenn das Auto leer ist, fährt es zu einer Tankstelle und lässt sich volltanken. Inwieweit unterscheidet sich das von einem bloßen Aufladen von Zuständen? Oder ist es eigentlich nur das, nur blumiger umschrieben?
Im gewissen Sinne ist es sicherlich leider bisher nur das, blumiger umschrieben. Das stimme ich schon zu. Man darf jetzt also nicht erwarten, dass hier irgendein System was ganz Mysteriöses macht oder ein ganz seltsamer Algorithmus, ein seltsames Berechnungsprinzip, der dahinter steht. Nichtsdestotrotz kann man eben diese Gefühle, die Mario hat, oder diese Gefühlszustände, die da simuliert sind, sowohl eben mit der eigenen Stimme manipulieren. Sie verändern sich durch die Interaktion von Mario selber mit seiner Welt, die das System eben sich selber entscheidet, welche Interaktion er denn jetzt anstrebt. Und so hat es eben schon vielleicht etwas mehr zu tun als mit einem ganz stupiden System, was jetzt nur ein Ziel ansteuert, was ihm vorprogrammiert wurde, wenn eben zum Beispiel der Benzintank leer wird.
Jetzt ist ja das Video sozusagen sehr süß und man kann daran so ein paar Dinge erkennen, aber was ist denn die Forschung, die dahinter steckt? Oder was erhoffen Sie sich damit in Zukunft zu erreichen mit Programmen, die so eine Gefühlswelt emulieren oder nachvollziehen können?
Ja, also ich bin auf jeden Fall Kognitionswissenschaftler, von der Ausbildung her Informatiker, aber habe auch sehr viel mit dem Psychologen oder mit Psychologen, Kognitionspsychologen insbesondere zusammengearbeitet und auch ein bisschen mit der Entwicklungspsychologie. Und mich interessiert eben vor allen Dingen, wie ich psychologische Konzepte in simulierten oder vielleicht dann auch in Roboterumgebungen einbauen kann, die dort testen kann, evaluieren kann, wie können die zusammenspielen, dass sich sinnvolles Verhalten ergibt. Und somit ist das schon aktive Kognitionsforschung. Also die Anwendung von meiner Seite her geht eben Richtung Kognition. Mit dem Anspruch auch eventuell eben die Entwicklung, Entwicklungsschwierigkeiten bei Kindern zum Beispiel auch zu verstehen, durch bestimmtes gezieltes Training diese zu verbessern, diese Schwierigkeiten. Und wir interagieren hier in Tübingen zum Beispiel auch mit Medizinern, der Psychiatrie, wo bestimmte Verhaltensstörungen oder zum Beispiel sowas wie Essstörung oder sowas dann auch untersucht werden und man versucht eben, die durch ein tieferes Verständnis dieser Störung sie dann auch sehr viel gezielter behandeln zu können.
Also durch das Nachbilden einer menschlichen Funktionsweise oder Verhaltensweise kann man dann wieder darüber was lernen, was man bei echten Menschen behandelt. Jetzt ist ja trotzdem dieser Super Mario und was da geforscht wird, das ist ja trotzdem ein Softwareprogramm. Jetzt kennt man aber auch, dass man als Mensch dazu tendiert, Dinge mit Persönlichkeit zu sehen. Wie schwer fällt es Ihnen denn, den armen Super Mario abzuschalten?
Na, im Moment ist es natürlich schon zugegebenermaßen noch wirklich ein Alpha-Stadion, dieses Programm. Also das Video zeigt natürlich die schönsten Szenen zusammengeschnitten. Wir arbeiten weiter an dem System aktuell, also so richtig empathisch bin ich jetzt noch nicht mit dem Mario selber. Ich finde es eigentlich immer schon lustig, wenn man ihm sagen kann, jetzt mach mal Schluss und schalte es aus und dann macht er das ja auch selbstständig, das war auch kein Gag, also das funktioniert wirklich. Aber natürlich wird sich das sicherlich, da bin ich eigentlich überzeugt, dass solche Systeme, nachdem man jetzt sieht, was das für doch einen gewissen Hype ja gerade eben ausgelöst hat, eigentlich sicher in Spielen häufiger eingebaut werden und dann Leuten wie eben dieses Tamagotchi-Phänomen vor, wann war das, 10, 15 Jahren oder so, sich dann Software, kleine Agentchen in kleinen Spielumgebungen existieren und die Leute dann sicherlich Probleme haben werden, die auszuschalten. Das denke ich schon.
Also, wenn ihr in Zukunft eure Spielekonsole nicht mehr ausschalten mögt, weil dort ein so kleiner, süßer Charakter drin lebt, wirklich, dann ist vielleicht Martin Bruns von der Uni Tübingen schuld, den wir gerade hier im Interview gehört haben. Falls ihr euch das ganze Video nochmal angucken wollt oder die Hintergründe wissen wollt, Link dazu gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de, genau wie den nächsten Song zum Download von Tulpa, Pretty Things. was für eine schöne filigrane Bastelei mit dem Piano und dem ganzen Beat-Zeug, was noch dazukommt und uns hier erfreut hat. Dahinter steckt, wenn man dem Soundcloud-Profil glauben darf, ein 16-jähriger Produzent aus den Staaten, der seit 2 Jahren gerade mal Musik macht. Nicht schlecht. Wir ziehen den Hut und empfehlen den Download. Falls ihr es gleich normal hören wollt, passenden Link dazu gibt's im Blog zu dieser Sendung.
Fritz Trackpack. Vom www ins RADIO.
Präsentieren wir euch jetzt ein paar der Links, die in der letzten Woche so durchs Netz gereist wurden und von denen wir denken, die solltet ihr vielleicht auch sehen. Es geht unter anderem um Schminktipps, Praktika und WhatsApp. Und präsentiert wird das Ganze von Wayne Schlegel.
WhatsApp, den bekanntesten und umstrittensten Smartphone-Messenger aller Zeiten, könnt ihr jetzt auch am Computer benutzen. So hörte es sich zumindest in dieser Woche an. Aber ganz so einfach war es dann doch nicht. Statt mit jedem beliebigen Computer könnt ihr WhatsApp nur im Chrome-Browser benutzen. Und ihr braucht trotzdem euer Smartphone, um den Webzugang zu aktivieren. Und iOS-Nutzer sind ausgeschlossen, bei denen funktioniert das nicht. Und, als ob das noch nicht genug wäre, ist die Nutzung von WhatsApp Plus unterbunden worden, eine App eines Drittanbieters, die Usern viele Zusatzfunktionen angeboten hat. Es tut mir in der Seele weh, wenn immer alles so lange scheiße laufen muss, bis es wieder einmal richtig knallt, schreibt die 23-jährige Wienerin Sina Edhofer und bei ihr ist es gerade soweit. 5 Jahre lang hat sie studiert, gejobbt und nebenbei Praktikum gemacht, meist un- oder unterbezahlt. Jetzt hat sie genug und macht in dem Blogartikel Danke für fast nichts ihrem Ärger Luft und fordert eine bessere Bezahlung von Praktika. Denn, so schreibt sie, ein Universitätsstudium ist nämlich kein kostenloses Extra, das es obendrauf gibt, zu Berufserfahrung, keinem Privatleben und absoluter Selbstaufgabe.
Hallo ihr Schnuffelhasen, ich bin's wieder, die Toja. Pegida, 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 zurzeit hört man ja wirklich nichts anderes. Und ich dachte mir, jetzt im Rahmen der Fashion Week zeige ich euch da draußen mal, wie auch ihr ein echtes Pegida-Girl werden könnt.
Toja Diebel macht sich lustig über Pegida-Frontfrau Katrin Oertel in einem Schminkvideo auf YouTube. Nicht sehr subtil, aber sehr unterhaltsam und sehr erfolgreich. 500.000 Leute haben das Video inzwischen gesehen. Klar waren da auch jede Menge Hater dabei. Die Kollegen von Puls haben deswegen Toja zu Dislike eingeladen. Wie es sich für die Rubrik gehört, wurde Toja mit den Hater-Kommentaren konfrontiert und konnte gleich darauf reagieren.
Thilo sagt, etwas billig. Andererseits ist Pegida ja auch.
Kann ich 100% unterschreiben, hat er recht. Wahnsinn.
Sehr empfehlenswert, sowohl die Dislike-Rubrik als auch das originale Video und die ganzen anderen Links solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Unter trackback.fritz.de gibt es die ganzen Links zum selber klicken und da gibt es auch die nächste Next-Musik, Nobody Knows von Wile.
We'll be right back.
Indie muss nicht aus den Staaten kommen, Indie muss nicht aus Großbritannien kommen, Indie muss nicht aus Deutschland kommen, Indie kann auch aus Serbien kommen. Genauer gesagt aus Belgrad, dort entwickelt sich gerade eine kleine, feine Indie-Szene und wir haben gerade ein weiteres Beispiel dafür gehört. Nobody Knows war das von Wile, die eine sehr interessante Strategie fahren, wie sie ihre Musik an den Mann bringen, nämlich entweder ganz klassisch oder ganz modern. Also entweder Vinyl kaufen oder Download gegen Spende beziehungsweise ganz umsonst mit Creative Commons Lizenz. Könnt ihr euch holen, solltet ihr euch holen. Auf der Platte More sind noch 9 andere Tracks und die gibt's im Netz auf Bandcamp und den Link dazu gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Fritz. Podcast. Markus Richter, Trackback.
Crypto Wars. Cyberverbrecher schießen auf Hacker mit Verschlüsselungskanonen. Jetzt neu im Kino. Fast. Also der Begriff Crypto Wars hat in der letzten Woche die Runde gemacht, der Rest war frei erfunden. Crypto Wars bezeichnet einen Vorgang in der Politik, wo es gerade darum geht, dass Verschlüsselung verboten werden soll. Zuerst hat es David Cameron, der britische Premierminister, hat gesagt so, ja, also eigentlich würden wir jetzt gerne anlässlich von Terror mal sagen, ihr dürft nicht mehr verschlüsseln, alles, womit ihr eure Kommunikation geheim halten könnt, soll verboten werden. Also so Apps wie WhatsApp, mittlerweile, die verschlüsseln tatsächlich iMessage, Threema, was auch immer es da alles gibt. Das wäre dann alles verboten. Und am Anfang dachte man auch, naja gut, das ist so eine konservative Einzelmeinung, die da jemand vielleicht an den Start bringt. Aber dann fielen immer mehr ein. EU-Politiker haben das gesagt. Barack Obama hat das gesagt. In Deutschland wird es auch gesagt, zur Verschlüsselung abschaffen oder beziehungsweise überwachbar machen. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Idee. Und das nennt man Crypto Wars, weil natürlich gibt es Leute, die sind total dagegen, allen voran, wie immer der Chaos Computer Club. Und ich habe dort mit Sprecher Jan Gierlich gesprochen, mit dem ich das mal genau aufklären wollte, was das denn jetzt auf sich hat, warum sie so dagegen sind. Und als allererstes wollte ich von ihm wissen, ob die Politiker, wenn sie das fordern, ob sie da so einen ganz konkreten Plan haben und wie das eigentlich umgesetzt werden soll.
Leider sagen uns die Politiker nicht genau, was sie da anstellen wollen. Sie sagen einfach nur, dass sie halt einen Zugang zur verschlüsselten Kommunikation brauchen, so wie sie halt auch im Notfall irgendwie in ein Haus einbrechen können, falls dort sich jemand irgendwie illegal aufhält oder ähnliches. Aber wie genau sie das umsetzen wollen, da waren sie noch nicht so ganz klar. Jetzt gab es irgendwie auf der Bundespressekonferenz, war das glaube ich gerade, eine kurze Andeutung, dass sie halt vorhaben, auf den Rechnern der Person, dessen Verschlüsselung sie umgehen wollen, einen Trojaner zu installieren. Also das ist ein bekanntes Konzept. Als Staatstrojaner haben wir uns damit schon beschäftigt. Und was sie da machen wollen, ist eben, dass sie statt wirklich die Verschlüsselung zu knacken, eben an den Rechner, wo es ja sowieso entschlüsselt wird, ranzugehen. Nennt sich Quellen-TKÜ, gibt es auch Gesetze für.
Aber wenn sie jetzt eh das machen wollen, was sie sowieso schon die ganze Zeit vorhaben, warum fordern sie das jetzt extra nochmal?
Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich glaube, das spielt auch so ein bisschen rein, dass die erstmal auf den Zug aufgesprungen sind. Da ist was passiert, der Cameron hat was gefordert, das klingt gut. Wir müssen jetzt auch was Wichtiges fordern, wir müssen zeigen, wir sind aktiv, wir können was machen. Und wir können ja nicht den Zustand irgendwie dastehen lassen, dass es Verschlüsselung gibt, die wir nicht knacken können als irgendwie Staatssouverän. Und wie sie das überhaupt erst machen wollen, haben sie ja lange Zeit nicht gesagt und sind dann erst so schrittweise damit rausgekommen.
Im Rahmen dieser Diskussion um dieses Verbot oder Nichtverbot oder wie auch immer man das dann nennen will, ging es aber trotzdem um Einzeltechnologien. Das eine ist, dass sozusagen Hersteller von Verschlüsselung irgendwie Hintertüren einbauen sollen. Wie funktioniert das? Kriegt man dann sozusagen so eine Art Zugangscode als Regierung?
Hintertüren in Kryptoprogramme einbauen wäre eine ganz fatale Lösung, weil das würde dazu führen, dass natürlich irgendwie nur Hersteller, die in unserem Rechtsbereich greifbar sind, dazu gezwungen werden können, das zu machen. Das ist einfach nur die betrifft, die halt irgendwie im deutschen Markt aktiv sind oder hier irgendwie greifbar sind. Und dann hast du natürlich all die anderen Produkte aus dem Ausland oder Open Source zum Beispiel, die keine Firma dahinter stehen haben, die man verdonnern kann, das zu machen. Und dann wird es also eine Zwei-Klassen-Krypto geben. Einmal die legal in Deutschland gibt und die andere, die benutzt wird. Und das ist natürlich auch lächerlich, weil dann trifft es nämlich nur die Leute, die versuchen, sich ans Gesetz zu halten. Die werden dann also überwachbar durch die Bundesregierung. Und die anderen, die sagen, ja, ich muss mich hier nicht irgendwie an das komische deutsche Gesetz halten. Ich nehme einfach echtes Krypto. Die kommen einfach ohne Probleme davon.
Wie ist denn das jetzt, ihr als Chaos Computer Club, mal als eine Einschätzung, ist es denn überhaupt möglich, so ein Verbot tatsächlich durchzusetzen und zu sagen, wir verbieten jetzt Krypto? Kann man das irgendwie machen?
Nein. Also es gibt ein Beispiel von dem amerikanischen Crypto-War, der so bis 2005 losging. Und da haben die Amerikaner eben versucht zu verbieten, starke Kryptographie auszuführen. Also damals ging es um PGP, das heutzutage, Pretty Good Privacy, das heutzutage für E-Mail-Verschlüsselung hauptsächlich benutzt wird. Und die haben gesagt, das darf nicht ausgeführt werden. Es gab quasi ein Exportverbot für diese Krypto. Und das wurde auf etliche Weisen umgangen. Und die Leute haben einfach dafür gesorgt, dass man es trotzdem auch aus den USA rauskriegt. Die haben zum Beispiel das einfach als Buch abgeschrieben. Das Buch durfte man dann wieder exportieren, weil das als wissenschaftliche Arbeit galt. Und dann haben sie es wieder eingescannt außerhalb der USA und dann benutzt. Also sowas zu verbieten, halte ich einfach für ein unmögliches Unternehmen, das einfach nur scheitern kann.
Aha! Es ist also so, dass die Politiker zwar verbieten wollen, das verschlüsselt zu kommunizieren, aber noch gar nicht so genau wissen, wie sie das anstellen. Und dass diese Crypto Wars, also Diskussionen darum, gar nicht die ersten sind. Wie viel es insgesamt gab und was da alles hintersteckt, das klären wir gleich. Vorher gibt's aber Musik aus dem Netz von Thoroughbreds, Why Why. He runs fast and free, through the wind. No one can stand hard his way. Cruises the only lane, creature of cloud, that can fly without wings. Here he comes. Keine verschwurbelte Indie-Hipster-Gitarrenmusik, sondern einfach elektrisch verstärktes Gerocke direkt ins Gesicht. My Way war das von Thoroughbreds. Die ganze Platte heißt On The Ground und gibt als Download. Könnt ihr euch mal angucken unter trackback.fritz.de. Wir sprechen gerade über die Crypto Wars, also die Forderung von Politikern, dass man gar nicht mehr im Internet verschlüsselt, also privat mit anderen Leuten kommunizieren kann. Jan Girlich vom Chaos Computer Club ist da gerade im Interview und hat uns gerade schon erklärt, dass es noch gar keinen so genauen Plan gibt, was da eigentlich dahinter steckt und wie man das umsetzen soll. Vielleicht, indem man die Rechner der Leute hackt, die man überwachen will, aber das weiß man auch nicht so genau. Und in der ersten Teil des Interviews kam raus, das ist gar nicht das erste Mal, dass sowas gefordert wird. Also je nach Zählung, wenn man im Netz so ein bisschen guckt, was für Artikel darüber geschrieben werden, sind das so die zweiten, dritten oder sogar vierten Crypto Wars. Und ich wollte von Jan Gierlich, dem Sprecher des Chaos Computer Clubs, noch wissen, wie viele Crypto Wars gab es denn jetzt eigentlich insgesamt schon?
Also ich bin jetzt bei einer persönlichen Zählung dem dritten Crypto War. Der erste war 96, 97, damals war ich noch irgendwie 15 Jahre alt und habe das alles nur so ein bisschen am Rand mitgekriegt, aber da gab es auch in der Bundesregierung Politiker, die sagten, wir brauchen effiziente Methoden, Verschlüsselung zu umgehen, und das klang alles damals so, wie das gerade heute in den Nachrichten klingt. Damals ist es sehr kläglich ausgegangen für die Bundesregierung und eine ganz klare Ansage gewesen, nein, das wird nicht passieren und das macht alles keinen Sinn. So, und dann gab es den zweiten Crypto-War, das war, das ich gerade eben schon angesprochen hatte, wo die amerikanische Regierung eben Exportkontrollen auf starke Kryptographie gelegt hat und eben verboten hat, sowas auszuführen. Und das hat auch nicht funktioniert und wurde umgangen. Und 2005 hat die amerikanische Regierung dann auch gesagt, okay, es macht keinen Sinn, wir lassen das. Ja, und dann ist das jetzt der dritte in meiner Wahrnehmung hier.
Wieso versuchen die das immer wieder?
Also 1996, 97 waren es ganz andere Politiker. Die Garde der Politiker von damals ist jetzt raus aus dem Geschäft. Die neuen Politiker, die jetzt an der Macht sind, haben das wahrscheinlich nicht mehr so auf dem Schirm und sind auf die Idee gekommen oder wurden auf diese Idee vielleicht auch gebracht und haben erstmal gedacht, ja, es kann ja nicht angehen, dass wir als Bundesregierung irgendwie nicht irgendwas nicht knacken können oder irgendwo nicht rankommen, auch in Extremfällen nicht. Und sind dann erstmal auf diesen Zug aufgesprungen, so kann es ja nicht sein, wir müssen was tun, ohne da richtig drüber nachzudenken oder mal in die Historie zu gucken.
Jetzt, wenn man sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt hat und sich jetzt vielleicht denkt, ach, naja, Verschlüsselung irgendwie, keine Ahnung, erklärt doch nochmal bitte kurz, warum euch das so wichtig ist, dass man tatsächlich verschlüsseln kann und darf.
Wenn wir nicht verschlüsseln, dann ist unsere Kommunikation ja offen einsehbar für jedermann, der irgendwie im Internet auch einen Zugang hat und bei dem die Daten, die man so durchs Internet verschickt, vorbeikommen. Und wie sich jetzt rausstellt, ist ja das gesamte Internet weltweit erreichbar und da können dann alle möglichen Leute sehr weitreichend diese Daten abgreifen. Insbesondere haben sich da ja die USA hervorgetan, die versuchen, so viele Informationen wie möglich abzugreifen. Und die Möglichkeit, alle möglichen Daten über alle möglichen Menschen zu sammeln, das ist einfach ein großes, großes Machtinstrument. Ja? Wer alles über jeden weiß, der hat auch alle mögliche Macht über diesen Menschen. Er kann diese Menschen ausspionieren, das kann auf wirtschaftlicher Ebene, auf militärischer Ebene sein, das kann auf persönlicher Ebene sein. Und wenn wir unsere Daten nicht schützen, liefern wir uns diesen Menschen aus. Und darum bietet sich Verschlüsselung an, weil damit können wir uns und unsere Informationen, die uns heute oder morgen irgendwie wertvoll sind, vor dem Zugriff schützen. Und darum brauchen wir Krypto.
Aber jetzt könnte man ja die Regierung sozusagen oder die Politiker so interpretieren, dass man sagt, okay, ihr dürft ja verschlüsseln, ihr müsst nur dafür sorgen, dass wir im Zweifelsfall auch reingucken können.
Ja, also einerseits, wenn die Bundesregierung reingucken kann, muss es ja eine Technik, wie das geht. Und das heißt dann auch, dass andere möglicherweise auch diese Technik missbrauchen können. Wenn man sich anschaut, was die NSA alles geleistet hat, dann denke ich mir, ja, dann wird die wahrscheinlich auch in der Lage sein, das, was die Bundesregierung macht, zu tun, um unsere Kryptographie zu umgehen. Und dann sind wir wieder offen für alle.
Jetzt noch die letzte Frage. Ihr habt ja in einer Pressemitteilung dieser Woche gefordert, ihr fordert jetzt das Verbot von unverschlüsselter Kommunikation. Meint ihr das richtig ernst oder ist das eher so ein Trollversuch für das Gespräch?
Also uns ist es auf jeden Fall sehr ernst, dass wir Krypto so stark wie möglich durchsetzen. Dass es zum Standard wird, dass man, wenn man auf eine Webseite geht, eine verschlüsselte Verbindung hat. Dass wenn man eine Nachricht per WhatsApp oder sonst was verschickt, ja, WhatsApp ist inzwischen verschlüsselt, aber dass halt auch alle Nachrichten, die mit unserem Handy verschicken, verschlüsselt werden. Dass per se die Verschlüsselung an ist. Egal, ohne vorher zu fragen, ist das jetzt eine wichtige Kommunikation, die ich unbedingt verstecken muss oder nicht. Sondern das ist der Grundeinstellung ist, dass es verschlüsselt ist. Und da wollen wir hin.
Und für wie realistisch hältst du dieses Ziel?
Ist es nicht von heute auf morgen erledigt, aber ich halte es für durchaus realistisch und es ist schon viel passiert in der Hinsicht. Viele Internetseiten haben sich darum gekümmert, dass sie per Standard, per Default jetzt den Verkehr zu ihrer Webseite beim ersten Besuch sofort verschlüsseln. Und das Bewusstsein der Unternehmen, die dafür irgendwie anfangen müssen, aktiv zu werden, wird immer besser und ich sehe uns da auf dem richtigen Kurs. Aber es kann noch schneller gehen, es kann noch besser werden.
Jan Gillig, Sprecher des Chaos Computer Clubs, über die Forderung der Politiker, Verschlüsselung zu verbieten. Er sagt, das ist einerseits ganz schön sinnlos und andererseits sind wir gerade eh schon auf einem guten Weg, das trotzdem zu machen. Vielleicht ist es auch nur eine hilflose Reaktion der Politik. Was mich von euch noch interessieren würde, ist, gesetzt den Fall, die Politiker würden das jetzt verbieten, das Verschlüsseln, also so wie es David Cameron vorgeschlagen hat, der nicht mitlesen will, sondern wirklich von vornherein verbieten will, verschlüsselt zu machen, würdet ihr euch dran halten oder würdet ihr ganz rebellenhaft trotzdem verschlüsselt kommunizieren? Könnt ihr mir gerne einen Kommentar ins Blog schreiben unter trackback.fritz.de, wo wir noch jetzt eine kleine Netzmusik für euch haben. Und es handelt sich dabei um Red Label Catharsis mit Ramblin' Man. Und bevor ihr diese Musik hören dürft, die Informationen, es gibt eine ganze Platte, die könnt ihr euch runterladen, Discography heißt die. Und Ronald Radeke, unser Musikredakteur, denkt, aber man kann die Musik nicht einfach so hören, sondern wir müssen euch ein bisschen seelisch darauf vorbereiten. Ja? Also jetzt mal zurücklehnen, Augen zumachen, ein einsamer Highway irgendwo im Nirgendwo, die Sonne steht hoch, es ist unfassbar heiß, hängt die Füße aus dem Seitenfenster eures Luxuswagens, fahrt immer gen Westen, egal wohin. Jetzt ein bisschen Urlaub mit Red Label Catharsis.
Trackback.
Blogger privat.
Ja, normalerweise stellen wir euch irgendjemand Komisches vor, der im Internet sein Unwesen treibt und den wir hier mal genauer ins Rampenlicht quasi zerren. Heute machen wir eine kleine Ausnahme, weil vielleicht habt ihr schon gefragt, warum ist dieser komische Typ im Radio in dieser Sendung, die doch eigentlich immer jemand anders macht, also entweder diese Frau oder dieser andere Typ. Wo ist der andere Typ eigentlich? Der andere Typ ist jetzt hier und zwar am Mikrofon auf der anderen Seite dieses Tisches.
Hallo!
Hallo und herzlich willkommen, Jonte Weiland, der ehemalige Moderator dieser wunderbaren kleinen Show.
Ja.
Jonte. Was ist denn da los?
Ich wollte endlich mal wieder Samstags Sportschau gucken, deswegen kann ich leider... Nein, es ist so, ja, man sagt ja so in so Sprechen, ne, ich habe neue Aufgaben übernommen.
Neue Verantwortung erwarten mich
hier bei Fritz, wo ich mich sehr, sehr drauf freue, aber leider geht damit auch einher, dass ich diese wunderbare Sendung am Samstag nicht mehr moderieren kann, weil ich Montag bis Freitag schon sehr viel Zeit hier verbringe. Und dann so.
Möchtest du vielleicht dem geneigten Hörer mal einen kleinen Einblick in die Fritz-Struktur geben und ihm erklären, was du da genau machen wirst?
Ja, ich glaube, das ist, wir sind natürlich immer irgendwie so intern, verstehen wir das ganz schnell. Ich musste das meinen Eltern auch immer erklären, was ich jetzt mache. Und da habe ich immer gesagt, es ist so ein bisschen so, ich spiele jetzt nicht mehr Fußball auf dem Rasen, sondern ich bin jetzt der Trainer von außen, der das Ganze ein bisschen koordiniert. Mhm. Um es ganz konkret zu machen, du wirst zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie hier meine Sendung jetzt ja übernimmst, dankenswerterweise, die ich jetzt erstmal nicht mehr mal schaffe, musst zu mir an den Schreibtisch kommen und musst sagen, das will ich übrigens am Samstag machen. Und dann sag ich, nein, Markus! Das ist ja Quatsch! So und so musst du das machen.
Ja, das kann ja heiter werden.
Also ich bin derjenige, der jetzt so ein bisschen von hinten die Fäden zieht und guckt, was da so passiert. Genau.
Glaubst du, ich meine, es ist ja Blogger privat, wir müssen ja auch an den Eingemachten kennengehen, glaubst du nicht, dass das sozusagen dir vom Mikrofon dann fehlen wird?
Das wird sich noch herausstellen. Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Also ich weiß nicht, ob mich jetzt alle so genau kennen. Ich habe diese Sendung moderiert, ja auch so ein paar Reporter-Sachen gemacht, also rausgegangen und bin dann wiedergekommen und habe erzählt, wie es war, auch hier am Mikrofon. Ich bin gespannt, wie und ob mir das fehlen wird, weil das natürlich, du kennst das und jeder, der irgendwie schon mal auf einer Bühne gestanden hat, kennt das auch. Das ist natürlich ein ganz eigenes Gefühl, was das mit sich bringt. Mal sehen, wie sich das so gestalten wird. Auf der anderen Seite sagte ich gerade schon auch, am Rand zu stehen und der Trainer zu sein und irgendwie zu sehen, ey, da funktioniert was und wir machen als Team zusammen. Also Fritz ist ja auch einfach immer ein Teamprodukt, das muss man ja auch immer sagen. Ihr hört ja hier meistens nur ein oder zwei Leute, aber da hängt ja ein Riesenteam dran und Teil dieses Teams zu sein und zu sehen, ey, wir machen gerade richtig geiles Radio, das funktioniert richtig gut, das ist auch ein sehr, sehr geiles und angenehmes Gefühl.
So, jetzt wechselst du ja quasi die Seiten, ja. Also als einer von uns wirst du zu einer von den Chefs. Jetzt ist natürlich die spannende Sache, du hast jetzt die Sendung moderiert und hast ja sonst sozusagen auch, kommst nicht von außen, ne? Hast du denn so an der Sendung, was du denkst, na, da werde ich jetzt mal doch genauer drauf gucken, wie die das in Zukunft machen, weil da habe ich mir selber manchmal Dinge geleistet, die waren, na, mal sehen.
Nee. Also nee? ich weiß ja, dass das hier. Also ich weiß, was erstens diese Sendung für ein tierischer Aufwand ist, das kann man, glaube ich, auch mal sagen. Auch um das vielleicht mal ein bisschen transparent zu machen, viele Sendungen, die hier laufen, sind auch ein relativ großes Team, wo dann noch ein Redakteur ist, der was vorbereitet, der den Moderator ein bisschen unterstützt. Und hier ist es so, du weißt das, der Moderator ist da und der bereitet auch alles vor. Der fragt Interviewpartner an, der bereitet die Interviews vor. Das ist auf jeden Fall eine Menge Verantwortung und eine Menge, die man da leisten muss. Das Einzige, was von außerhalb kommt, ist die Musik. Und ich glaube, es ist vielleicht eher ein bisschen umgekehrt, dass ich sagen würde, ich habe diese Sendung moderiert und weiß um die Wichtigkeit dieser Themen, die hier diskutiert werden und vielleicht die auch in die große Breite ins Fritz-Programm noch ein bisschen zu bringen. Wir werden das sehen.
Wir werden das sehr genau beobachten. So, jetzt aber tatsächlich nochmal so sagen, ein bisschen was der Rubrik auch gerecht wird beim Blogger privat. Erstens, du hast gar keinen Blog, warum nicht?
Keine Zeit.
Hast du es jemals überlegt und dann verworfen? Oder?
Ich habe das sehr oft überlegt und ich habe immer gedacht, wenn ich damit anfange, dann muss das wirklich konsequent sein. Also ich hasse Blogs, die so anfangen und dann kommt ein guter Artikel und dann wartest du so und dann kommt irgendwie 5 Wochen nichts und dann schreibt er irgendwann, ja, ich habe jetzt irgendwie auch keine Zeit mehr und keine Lust mehr. Und ich habe gedacht, okay, wenn das kommt, dann musst du halt erstens die Idee haben, irgendwie worüber du jetzt irgendwie genau schreiben oder podcasten oder sonst sowas willst und dann muss das wirklich auch einfach regelmäßig kommen. Sonst ist halt Blödsinn. Also mach es oder lass es bleiben. So, das ist auch so allgemein irgendwie das, was ich immer denke. Und ich hatte kein Szenario in meinem Kopf und in meinem Alltag mit dem ganzen anderen Kram, wo ich sagte, da passt das irgendwie noch rein.
Na, einfach anfangen haben aber auch viele gemacht. gemacht. Zweite Frage, du bist aber auf Twitter. Du heißt dort Gaius Jontos. Bist du Asterix-Fan oder ist das nur eine alberne Spielerei?
Ey, das ist echt eine gute Frage. Wahrscheinlich kommt das wirklich von Asterix. Ja.
Auch wenn man deinem Twitter-Account folgt, hast du zwei Probleme. Das eine ist, welche Linux-Distribution installiere ich? Warum überhaupt Linux und nicht irgendwas anderes?
Ich habe irgendwann mal, habe ich mir das angeguckt, dann fand ich das geil und seitdem mache ich das weiter und ich mag die Idee hinter Linux mit Open Source und dem ganzen Quatsch.
Und du entscheidest dich immer zwischen Ubuntu und Mint. Welches ist es denn jetzt geworden?
Mint.
Warum? So erklärt, dass es jeder versteht.
Sieht besser aus.
Okay. Außerdem bist du einer der wenigen Leute, die eine Smartwatch haben, das ist eine Pebble.
Ja.
Konnte man auch auf Twitter lesen. Trägst du die noch?
Ja.
Was macht die Sinnvolles in deinem Alltag?
Das Sinnvollste, was die für mich tatsächlich tut, ist, dass ich die Notifications auf die Uhr bekomme und meine Uhr am Handgelenk vibriert. Das heißt, wenn vom Telefon, genau, dass wenn du mich anrufst oder per Twitter mir irgendwas schreibst, dann kann mein Handy immer schön ruhig bleiben und macht keinen Radau und Lärm und nervt, sondern es vibriert kurz an meinem Handgelenk. Ich kann da auch kurz sehen, was da drauf steht. Und dann kann ich sagen, ach, war Markus, ist nicht so wichtig.
Man kann es viel einfacher ignorieren, muss dazu nicht mal das Handy aus der Tasche ziehen. Sehr schön. Worüber würdest du in deinem Blog schreiben, wenn du eins hättest?
Über Sachen, die mich ärgern.
Ich wollte es nicht sagen, aber ich hätte es fast vermutet. So, du kennst das Ritual.
Ja.
Wir kommen jetzt dazu, die Kurzfragerunde. Bist du bereit?
Warte. Ja.
Okay, der oder das Blog?
Oh, da hatten wir, das hast du mir, das.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Gibt's Ello noch? Nee, Twitter auf jeden Fall.
Windows, Linux oder OS X?
Linux!
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus Accounts und meinetwegen auch Ello hast du denn insgesamt?
Boah, ich glaube, ich bin so wie du, ich melde mich überall irgendwie an, aber meistens habe ich dann da nur einen bei allem.
Aktiv?
Aktiv ist tatsächlich in erster Linie der Twitter-Account.
Hardcore oder Casual Gamer?
Ich wäre gern Hardcore, aber es reicht nur für Casual wegen der Zeit.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Immer wenn es geht, verschlüsselt. Leider schaffe ich das nicht immer.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit!
Immer?
Eine Mischung daraus wäre natürlich irgendwie am besten, aber wenn ich vor die Wahl gestellt werde, Freiheit oder Sicherheit, dann immer Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Radiosendungen nochmal hörst?
Ach, war das schön.
Welche Seite geht es als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Ich bin so ein Tab-Messi, Tausende. Also Tausende Tabs sind offen und die gehen alle auf.
Was ist der nächste Blog, der nächste Podcast oder der nächste sonst was im Internet, das in der nächsten Woche an dieser Stelle möglicherweise vorgestellt werden könnte?
Da muss ich lange überlegen. Aber dann habe ich überlegt, ich habe einen Podcast, für den ich tatsächlich mal auch eine größere Summe Geld gespendet habe. Das heißt, den muss ich hier vorstellen. Das ist der Bastard. Und der Bastard podcastet in erster Linie so ganz kleine Episoden und sitzt meist im Auto und regt sich tierisch über Sachen auf. Das ist so ein bisschen sein Ventil. Der ist dabei nicht immer so ganz PC, aber da ich auch sehr viel im Auto unterwegs bin und er auch im Auto unterwegs ist und so kurze Episoden hat, habe ich mal das Gefühl, da sitzt jemand neben mir, mit dem muss ich mich nicht auseinandersetzen. Der erzählt ein bisschen aus seinem Leben, regt sich auf und dann ist aber auch wieder gut. Das höre ich tierisch gerne. Bloggt auch ein bisschen, nicht so viel, aber podcastet so kleine Episoden, so 6-7 Minuten nur. Das finde ich, ich weiß nicht, das ist so ein klassischer Ego-Typ einfach, aber ich höre mir das gerne an.
Ein klassischer Ego-Typ, der gut zu dir... Na, lassen wir das. Was war der zweite Vorschlag?
Der zweite Vorschlag ist meine Technikleidenschaft. Den kennen bestimmt auch viele, aber ich finde den trotzdem finde den super. Das ist ein Profi-Blogger, sag ich mal. Das ist Kashi, Carsten Knobloch von Stadt Bremerhaven. Der bloggt halt über alles, was mit Technik zu tun hat. Ist Dortmund-Fan, mir dadurch natürlich schon sympathisch.
Oh Gott.
macht auch den Neuland-Podcast zusammen mit Sascha Pallenberg, den vielleicht auch ein paar Leute kennen. Und ich finde den einfach gut. Ich kriege da super viele tolle Infos über seinen Blog und der macht das ganz, ganz toll.
Na, wollen wir noch mal sehen, ob wir davon was nehmen. So, jetzt kommt natürlich die Frage, wo immer alle Interviewgäste total überrascht sind, dass man das wirklich fragt. Aber du müsstest ja eigentlich wissen, was jetzt kommt und dich möglicherweise noch darauf vorbereitet haben. Welche Frage habe ich denn vergessen zu stellen?
Ganz, ganz viele, aber das klären wir demnächst, wenn du dann an meinem Schreibtisch
bist. Oh, come
on!
Wie billig! Aber gut, Jonte Weiland, ehemals Moderator dieser Sendung. Vielen Dank für die vielen schönen Sendungen.
Ich danke euch. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben. Vielen, vielen Dank. We'll be right back.
Shock ist das mit Till the Drop. Dahinter steckt vor allem, also es ist ein Kollektiv, aber dahinter steckt vor allem Ludwig, der hat schon mal, beziehungsweise jemand, der unter dem Namen Ludwig schon mal Musik gemacht hat, und ein bekannterer Unsigned-Künstler ist und die kommen morgen zu Unsigned, der Sendung für Bands ohne Plattenvertrag, die ich euch an dieser Stelle wärmstens ans Herz legen möchte. Außerdem morgen dabei der dänische Singer-Songwriter Lasse Mathiesen, der eigentlich gesigned war, aber jetzt vielleicht doch wieder nicht oder wie auch immer, das wird man auch morgen erfahren. Und Katja Lucker vom Music Board kommt ins Studio und erzählt uns über alles über die diesjährigen Möglichkeiten für Musiker in Berlin an Kohle zu kommen. Es wird also morgen spannend. Hier erwartet euch gleich der Soundgarden mit Oliver Koletzki. Vorher habe ich noch eine kleine Netzmusik für euch, die kommt von Rough Boy und heißt Final, nein, es war umgedreht. Zum Schluss habe ich es nochmal verwechselt. Final DJs sind es mit Rough Boy und die versuchen euch den Abend noch mit etwas 80er Synthi-Sound, geleiten also gekonnt in das Abendprogramm über, das euch gleich hier erwartet, so als wäre 1984 nie vergangen. Ich wünsche euch dabei gleich viel Spaß. Wenn ihr wollt, können wir uns die nächste Woche wiederhören, hier in Trackback, der Show mit Internet und so. Ansonsten bleibt mir noch eine Sache zu sagen, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
Fritz.
Und das hört man.